Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Womit haben die Salzburger Osterfestspiele heute eröffnet? Warum hofft die erste Präsidentin des Filmarchivs Austria auf einen Geldsegen? Und was hatte die Kulturhauptstadt Chemnitz heute im Theater zu bieten? Wenn Ostern vor der Tür steht, dann wird in Salzburg seit 1967 für 10 Tage groß aufgespielt. An diesem 12. April sind die Osterfestspiele 2025 eröffnet worden. Mit Musik aus Russland. Mit Mussorgsky und seinem 1886 posthum uraufgeführten Opernfragment Schowantschina. Bearbeitet von seinen Kollegen Rimski-Korsakow und vollendet von Strawinski und Schostakowitsch. Aus Schowantschina, zeitlich angelegt im Moskauer Aufstand Ende des 17. Jahrhunderts, als sich das russische Zarenreich in einer großen Führungs- und Religionskrise befand. Heute Abend als Koproduktion der Salzburger Festspiele mit der Met in New York, ursprünglich als Trio mit dem Bolschoi-Theater in Moskau geplant. Inszeniert hat Simon McBurney, das finnische Radiosinfonieorchester dirigierte Esa-Pekka Salonen und Opernkritiker Jörn Florian Fuchs war für Fazit dabei. Salonen findet, würden ein paar Namen im Libretto geändert, ginge diese Oper sehr konkret mit aktuellen Ereignissen um. Wie hat er das gemeint? Was ist passiert?
Ja, das ist in der Tat so. Also dieser ganze historische Hintergrund, der wird, um das vorwegzunehmen, vom Regie-Team auch zitiert durch Projektionen, durch Schriftzüge, auch durch mehrere sehr schöne altertümliche, also historisierende Vorhänge, die herunterkommen am Anfang mehrfach dann und sich wieder öffnen, wieder runtergehen. Ganz am Schluss geht auch so ein großer, schöner Vorhang herunter. Aber der Rest ist absolute Gegenwart. Salonen hat gesagt, man könnte zum Beispiel den Chowantschina, den Fürst, könnte man auch einfach mit Prigozhin fast schon verwechseln, beziehungsweise die Namen austauschen. Das stimmt.
Den Chef der Wagner-Söldner.
Ganz genau. Der Hintergrund ist ja einfach ein Machtkampf. Im Wesentlichen möchten zwei unterschiedliche Gruppen die Macht haben. Das eine ist eben Chowantschina mit den Strelitzen, einer, was man schon sagen könnte, protofaschistischen Armee, einer Miliz, die er eben unter sich hat. Und auf der anderen Seite gibt es einen Führer der Altgläubigen namens Dosifei. Und diese beiden kämpfen. Also da kommt auch der Punkt Errichtung einer Theokratie. Das Ganze, was wir in Russland ja auch haben, kommt hier auch schon in dieser Oper mit hinein. Und damit ist es ein gegenwärtiges Stück, wenngleich es sich eben dann doch dramaturgisch und inhaltlich sehr, sehr, sehr in historische Details verliert. Aber die sind hier über weite Strecken glücklicherweise, muss man sagen, auch ausgeblendet.
Und wie hat McBurney das Ganze in Szene gesetzt?
Er setzt ja immer gerne auf Videos und auf eine gewisse Art von Abstraktion. Das haben wir hier auch. Wir haben die Bühne, die sich oft verändert, die einzelnen Figuren mal folgt mit der Handkamera, die aber auch eher so eine abstrakte Videolandschaft bietet, viele Projektionen. Darin wird in Kostüm von heute agiert, teilweise sehr heutig mit Anzug und Krawatte. Und man kann die Führungspersönlichkeiten, meistens ja doch Männer, nicht nur in Russland, sondern auch in anderen Regimen eigentlich sehr, sehr gut erkennen. Die stehen wirklich paradigmatisch. Das ist eine sehr genaue Personenführung, die wird an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen zu oratorisch, weil das Werk auch nicht nur, was wir gerade gehört haben, eine große Choroper ist, sondern manchmal auch einfach mehrere Figuren sehr viel zu singen oder zu diskutieren haben. Dann sind die so ein bisschen nebeneinander stehend dort und da kommt eine gewisse Statik rein. Das liegt aber auch am Stück. Insgesamt fand ich es eine gute Produktion. Beim Publikum ist das sehr gut angekommen, aber man braucht bei diesen knapp 4 Stunden mit Pause doch auch ein bisschen Sitzfleisch, aber das lohnt sich.
Aus dem Team um Simon McBurney hieß es, in Salzburg fände heute Abend eigentlich eine Welturaufführung von Schowantschina statt. Eigenlob?
Nicht Eigenlob, sondern einfach die Wahrheit. Der Bruder von Simon McBurney, Gerard McBurney, das ist ein Komponist, ein Musikwissenschaftler, hat sehr viel über Schostakowitsch gearbeitet. Er ist hier ganz zentral involviert gewesen, diese Fassung zu erstellen. Es ist so, dass man sich hier überwiegend für die Orchestrierung von Dmitri Schostakowitsch entscheidet und dann gibt es von Strawinsky ein großes Chorfinale und zwischen diesen beiden Klangwelten, die schon ein bisschen wirklich unterschiedlich sind, schlägt nun Gerard McBurney gleichsam kompositorisch eine Brücke. Das ist jetzt für Insider vielleicht was, aber wenn man das so hört, dieses Stück nicht kennt, ich habe es bis jetzt zweimal erlebt auf der Bühne, ich muss sagen, da merkt man keinen Unterschied. Das läuft alles extrem gut, ist klug ausgedacht und klug komponiert und man merkt diese unterschiedlichen Farben, könnte man sagen, unterschiedlichen Timbres der Musik eigentlich gar nicht. Hinzu kommen noch ein paar Sounds eines finnischen Klangkünstlers. Ab und zu wird nämlich dann noch mit elektronischen Klangkulissen gearbeitet, sodass man da noch eine Ebene mehr hat. Aber das ist an keinem Moment überfrachtet, sondern musikalisch, gerade durch die unterschiedlichen Mittel, wenn man so möchte, ist es aus einem Guss und Salonen hat sein Orchester, das er oft dirigiert hat, die Finnen wirklich zu einem sehr, sehr guten, temporeichen Spiel animiert. Aber auch diese großen Chorpassagen, die werden hier eindringlich und eindrücklich in Szene gesetzt, musikalisch, mit einem Sängerensemble, bei dem vor allen Dingen dann doch die tiefen Stimmen, die gerade in diesem Werk eine große Rolle spielen, am überzeugendsten waren. Den Fürsten Ivan Chovansky singt Vitali Kowaljow. Das ist eine prächtige Stimme, wirklich raumfüllend. Genauso ein Anger, der als Dosify, also den Anführer dieser Altgläubigen, singt und spielt. Beängstigend ist das auch, dieser Versuch einer Machtübernahme, der Beginn einer Theokratie, was er dann möchte. Das ist sozusagen auch im Vokalen drin, aber auch im Szenischen sehr verwirklicht. Und eine Sängerin haben wir noch, eine Figur. Vieles ist historisches Personal in diesem Stück, aber Mussorgsky hat erfunden, die Figur der Marfa Nadeshda Karjatschina ist das. Ein wunderbarer Sopran, die ist so eine Figur zwischen allen Stühlen, die gehört ein bisschen zu den Altgläubigen, aber auch nicht wirklich und die spielt auch ihr eigenes Spielchen in diesem Werk. Die fand ich auch sehr, sehr überzeugend.
Jörn Florian Fuchs über die Eröffnung der Salzburger Osterfestspiele mit Mussorgskys Schowanschina. Das Filmarchiv Austria in Wien. In diesem Jahr feiert es seinen 70. Geburtstag mit vielen Veranstaltungen. Der Fundus, aus dem es greifen kann, ist riesig. Mehr als 250.000 österreichische Filme von 1896 bis in die Gegenwart gehören zur Sammlung, die einerseits, wenn nötig, restauriert, andererseits stetig aktualisiert wird, um sie der Öffentlichkeit zu zeigen. Marlene Ropatsch ist dem Filmarchiv Austria schon lange verbunden. Nun ist sie zur ersten Präsidentin gewählt worden. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Gleich nach Ihrer einstimmigen Wahl haben Sie darauf hingewiesen, dass das österreichische Filmerbe bedroht ist, weil es nicht genügend Lagerkapazität gibt. Sind davon Filme betroffen oder Plakate, Dokumente, Kostüme?
Es sind vor allem auch Filme betroffen. Wie Sie wissen, sind Filme heikel und sollten trocken und dunkel und möglich erschütterungsfrei gelagert werden. Und um dieses Lager, um ein zusätzliches Lager für diese Filme, hauptsächlich für die Filme geht es. Es geht aber auch um Fotografien und um Gegenstände, also um Apparate und so weiter.
Platzmangel kommt ja nicht wie Kai aus der Kiste. Wieso müssen Sie für mehr Platz trommeln?
Wir trommeln seit 10 Jahren, also die ersten Entwürfe und Projektvorschläge an das Bundesministerium wurden schon vor 10 Jahren gemacht. Schon damals war alles knapp mit den alten Lagern, die ja wunderbare Lager sind. Es ist ein wunderbares Nitrofilmlager in Laxenburg und es gab auch in Schloss Laxenburg Außenstellen für Fotos und Zeitungen und so weiter. Also das war alles da, aber die Filmerbschaften wurden natürlich durch die Digitalisierung vermehrt in den letzten Jahren und es sind inzwischen 500.000 Filme, die das Filmarchiv besitzt und die müssen natürlich gut gelagert werden und das ist in keiner Weise mehr da.
Warum gibt es da keine Sensibilität bei den jeweiligen Regierungen über 10 Jahre gerechnet? Wird da immer mit dem Portemonnaie argumentiert?
Nein, es gab eigentlich schon sogar das Geld dafür. Also wie ich dazu kam, war es eigentlich schon fast so weit, dass man zu bauen beginnen konnte. Da war auch das Geld vom Land Niederösterreich, von Wien, vom Bund und so weiter, alles schon zusammen. Und es gab dann letztlich kein Go. Also
warum?
Es war von Das waren verschiedene Problematiken in Fragen Umstrukturierung von Verein auf eine mögliche Bundes-GmbH und so weiter. Also alle diese Fragen haben uns lange aufgehalten und immer wieder einen Baubeginn verzögert. Inzwischen gibt es einen neuen Leiter der Abteilung Film beim Bundesministerium für kulturelle Angelegenheiten, der wirklich weiß, was das Filmarchiv ist. Auch davor waren die Beamten und auch die Politiker sehr überzeugt davon, dass es das unbedingt geben muss. Aber wie das ist mit Archiven, irgendwie ist das nicht sexy genug, das schiebt man vor sich hin.
Das ist schade, denn vielleicht können Sie uns ein bisschen erläutern, was zu Ihren Schätzen gehört. Ich habe es ja gesagt, vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, und wir haben viele schwierige politische und kriegerische Zeiten hinter uns. Was ist sozusagen das Schätzchen des Schatzes?
Es gibt wunderbare Schätze, die auch jetzt quasi zu dem Jubiläumsjahr hervorgeholt werden und für viele Ausstellungen und Berichte gebraucht werden. Es gibt Filme von den Gebrüdern Lumière. Es gibt diese Austria-Wochenschau, Staatsvertragsunterzeichnung aus dem Jahr 1955 und vieles, vieles mehr.
Das heißt, die Dokumentation umfasst alles, was jemals auf Zelluloid gepresst wurde. Dazu gehören aber zum Beispiel auch Spielfilme, oder handelt es sich ausschließlich um Dokumentation?
Nein, Spielfilm, Dokumentation, alte Werbungen, Amateurfilme. Es gab große Aufrufe in den verschiedenen Bundesländern in Österreich, Amateurfilme abzugeben. Also es gibt wirklich die gesamte Bandbreite.
Sie haben schon gesagt, es gibt das Schloss und es gibt ein Lager in Laxenburg. Und dort ist auch ein kleineres Haus, wenn ich es richtig gesehen habe, wo die alten Nitro-Filme drin sind. Warum brauchen die ein extra Haus? Warum können die nicht sicher kopiert werden, um dann vielleicht auch ein bisschen mehr Platz zu schaffen, beziehungsweise um nicht den besonderen Schutz zu brauchen?
Also die meisten von diesen Nitro-Filmen sind, wenn sie einigermaßen kopierbar waren, sind die kopiert worden auf Zelluloid-Filme und natürlich digitalisiert sowieso. Die Digitalisierung ist ja keine Lösung für die Archivierung. Auch die digitalen Formen verändern sich ja mit der Zeit und müssen immer wieder erneuert werden. Und man weiß nicht, wie lange die halten. Der analoge Film haltet mindestens 100 Jahre. Das ist schon bewiesen. Und wenn er gut gelagert ist, hält das wahrscheinlich sogar noch viel, viel länger. Das ist also so, dass man heute auch darauf zurückkommt und teilweise auch digital gedrehte Filme wieder analog herstellt und analog archiviert. Es ist ja auch so, dass das Filmarchiv Austria auch alle aktuellen österreichischen Filme sammelt. Also jeder, der hier produziert wurde, wird digitalisiert und eingelagert.
Hoffen Sie darauf, dass dieser 70. Geburtstag, den Sie ja wirklich mit sehr vielen Veranstaltungen begehen, über das Jahr im Juni ist der eigentliche Stichtag, dass die neue ÖVP-SPÖ-Neoregierung vielleicht mal darüber nachdenkt, wie wichtig das eigene Filmerbe ist?
Also der neue Vizekanzler hat sich schon sehr interessiert geäußert. Und wir haben bald, hoffentlich, wirklich bald einen Termin in Laxenburg. Er will sich das alles genau anschauen und die nehmen die Sache jetzt sehr ernst. Es ist nur ein Problem, dass wir in Zeiten der Budgetkürzungen stehen. Das wissen wir ja auch nicht genau, wie sich das auswirken wird. Aber es stehen 10-15% Budgetkürzungen im Raum für die Kultur. Und das wäre natürlich bitter. Also da hat man durch mehrere blöde Umstände, sage ich mal, wirklich eine große Chance verpasst. Und jetzt wird es natürlich teurer. Die Energiepreise sind wahnsinnig gestiegen. Diese Lager brauchen ja sehr viel Energie. Es gibt auch einen großen Sponsor aus Amerika, der ist nach wie vor bereit, mit zu finanzieren. Und ich hoffe, dass sich das jetzt wirklich verwirklichen lässt.
Dann kann ich Ihnen nur viel Erfolg wünschen. Marlene Ropatsch, die neue erste Präsidentin des 70 Jahre alten Filmarchivs Austria in Wien. Danke und einen schönen Abend noch.
Vielen Dank. Dankeschön.
Die europäische Kulturhauptstadt Chemnitz wartete heute mit einem Pfund auf. Trotz eines Krankheitsfalls gab es an einem einzigen Abend 3 Auftragsarbeiten im Theater zu sehen. Von Theater Chemnitz und den Regionalbühnen in Annaberg-Buchholz und Plauen-Zwickau. Man hatte sich in die Hand versprochen, den Kontinent unter die Lupe zu nehmen. Mit Inside Outside Europe. Theaterkritiker Georg Kasch hat das Programm für Fazit gesehen. Waren das 3 ganz unterschiedliche Stücke über Europa oder gab es eine inhaltliche Schnittmenge?
Es sind unterschiedliche Stücke, aber ja, es gibt Schnittmengen. Also in allen 3 gezeigten Stücken geht es um Grenzen und ihre Folgen. Und mal machen sie Menschen das Leben schwer, wie in der Ausländerbehörde. Dann werden sie ignoriert oder überrannt, wie von Nazi-Deutschland in diesem Recherchestück. Und Grenzen sind ja auch für die EU ein zentrales Thema. Also sind die Außengrenzen jetzt eine Festung oder sind die Binnengrenzen offen oder wird doch kontrolliert? Und das wird hier verhandelt.
Haben die sächsischen Stadttheater dazu theatrale Experimente gewagt oder sich ganz handfeste Stücke schreiben lassen?
Nee, das sind im Kern schon so richtige Stücke mit Figuren, Dialogen, Konflikten. Und 2 davon hat die georgische Dramatikerin Tamor Gvenetadze geschrieben, die in Deutschland lebt. Und die hat sich intensiv mit der Region auseinandergesetzt. In EU Daimonia fürs Theater Plauen-Zwickau, da erzählt sie über Konflikte von 2 Menschen aus Georgien mit der Ausländerbehörde in Plauen und verschneidet das ziemlich klug mit dem Medea- und dem Herkules-Mythos. Und für das Theater Annaberg-Buchholz hat sie das Stück Call It Home, wie kann man Heimat teilen, geschrieben. Und in dem schildert sie, wie es ist, sich im Erzgebirge zugleich zu Hause zu fühlen, aber auch fremd zu fühlen. Und dann gibt es noch das Rechercheprojekt Versuch über meinen Großvater, in dem erzählt Gundula Hoffmann, das ist die Leiterin des Chemnitzer Figurentheaters, die auch selbst auf der Bühne steht, die erzählt die Geschichte ihres Großvaters, die rekonstruiert das richtig und rekonstruiert und erforscht seine möglichen Verstrickungen ins NS-System. Das wirkt ein bisschen collagehafter und eigenwilliger, aber der Abend bringt so wirklich gut die Schwierigkeiten auf den Punkt, sich ein Bild von der Vergangenheit zu machen.
Und wie ist dann die Tonlage dieses besonderen Dreierabends?
Na, es gibt schon so etwas wie einen grundkritischen Tenor. Also alle 3 Stücke blicken skeptisch auf die Rolle Deutschlands und auch der Deutschen innerhalb Europas und die stellen dem Rassismus, dem Antisemitismus, der Ausgrenzung und dem Hass einen ziemlich nachdenklichen, manchmal auch wütenden Humanismus entgegen. Es gibt aber auch eine ästhetische Klammer, denn alle 3 Stücke finden in einem Bühnenbild statt. Das haben Nikolai Kuchin und Tina Hübner entworfen. Und das ist so ein bisschen so eine unterkühlte Wandfront. Das sind so Segmente, die wirken, als hätten sie so Pixelspuren darauf oder Grauton-Farbproben. Und je nach Stück gibt es dann so Erweiterungen und Ergänzungen. Zum Beispiel bei Versuch über meinen Großvater, da gibt es so eine mobile Kiste und da gibt es so Luken und Türchen und da gibt es so, als ob dann so die Vergangenheitsspuren aus allen Ritzen quellen. Da gucken dann so hier mal ein Katzenschwanz und da mal irgendwas raus. Und das ist schon ziemlich gut gemacht.
Die 2 Stücke über Heimat und den Großvater sind ja heute uraufgeführt worden. Gelingt der Blick über den sächsischen Tellerrand in die Gegenwart und in die Vergangenheit?
Unbedingt. Und zwar vor allem in Versuch über meinen Großvater. Das hat Karen Breeze inszeniert. Die ist ja auch in Berlin und in München ordentlich dabei. Und diesen Großvater, der Arzt war und NSDAP-Mitglied, dem nähern sich die Chemnitzer sehr behutsam mit wundersamen, lebendigen Puppen, mit einem Onkel, der die Vergangenheit verklärt, mit dem jüdischen Mediziner und Philosophen Ludwig Fleck, der Auschwitz und Buchenwald überlebt hat. Der wird so ein bisschen dem Großvater gegenübergestellt. Und dann gibt es noch so eine fiese Katze, die Fritz Katzmann darstellt. Der war NS-Polizeiführer in Galizien. Und das ergibt einen wirklich klugen und szenisch überzeugenden Abend, äußerst intensiv gespielt. Und vielleicht hören wir mal kurz in die Spurensuche der Enkelin rein.
Der Weg meines Opas legt nahe, dass er seit spätestens 1934 nationalsozialistisch gesinnt war. Ortsleiter der SDP, Wahlkreiskandidat für das Abgeordnetenhaus, Kreisredner der SDP mit dem Thema Volkstod droht und dann ab 1938 ging es in der NSDAP weiter. Und plötzlich rückt die Geschichte ganz nah.
Das war Gundula Hoffmann und es ist wirklich beeindruckend, wie unsentimental sie sich dieser Familiengeschichte widmet. Und dann gibt es ja Call It Home aus Annaberg Buchholz, ebenfalls eine Premiere heute Abend. Nicht ganz so stark die Geschichte der iranischen Familie in Annaberg und ihre Ausgrenzungserfahrungen, die wird nur für Momente lebendig. Und es gibt auch so etliche satirische Momente. Die Autorin hat ein Virus erfunden, der Rassismus überträgt und das wirkt eher überzeichnet als treffend. Aber mit EU-Dämonia hat Tamuk Venetaze noch ein weiteres Stück geschrieben und das ist wesentlich zwingender. Sie hat das auch selbst inszeniert und dieser Abend, der überzeichnet wunderbar grotesk diesen Druck, den Migrantinnen in der Ausländerbehörde erleben. Und auch den drei Schauspielerinnen, denen schaut man gerne zu.
Was nehmen Sie aus diesem Projekt mit?
Ich nehme mit, dass solche Auftragsarbeiten, wie sie hier zu sehen waren und wirklich spannende Themen verhandeln, dass die aus den normalen Budgets oft nicht zu finanzieren sind. Dabei sind sie so wichtig, weil das sind bewegende Geschichten, die dieses Bild, das ja oft in eher konservativeren Gegenden des Landes existiert, nämlich dieses so, wir werden als das Sozialamt der Welt missbraucht, dass diesem Narrativ etwas entgegengesetzt wird. Und dafür müssten Chemnitz oder auch eine andere Stadt in den östlichen Bundesländern eigentlich jedes Jahr Kulturhauptstadt sein, um das zu ermöglichen.
Wächst denn Ihrer Meinung nach mit dem Kulturhauptstadttitel zusammen, was eigentlich ja sowieso zusammengehört?
Ja, das ist zumindest die Hoffnung, denn dass hier so eine Kulturhauptstadt nicht nur um sich selbst kreist, sondern weit in die Region ausstrahlt, das ist ja das Chemnitzer Konzept und das machen verschiedene Projekte deutlich in der bildenden Kunst, aber eben auch im Theater und solche Möglichkeiten des Vergleichens wie hier gibt es auf regionaler Ebene jedenfalls eher wenig und das war wirklich spannend, auf diese Weise so eine Art Panorama der westsächsischen Kulturlandschaft zu erleben, auch wenn es nur drei statt der vier Stücke waren und diese Kulturlandschaft ist wirklich reich und es macht sehr Lust darauf, sie weiter zu entdecken.
Georg Kasch, nach dem gemeinsamen Abend von drei Stadttheatern in der sächsischen Kulturhauptstadtregion Chemnitz, einzeln zu erleben auf den Bühnen in Chemnitz, Annaberg Buchholz, Plauen-Zwickau und wegen Krankheit heute ausgefallen in Freiberg-Döbeln. Sie machen die Arbeit, die Film- und Theaterstars zu riskant sind. Stuntleute, die zuweilen für ihren Beruf ihr Leben riskieren. Ab 2027 wertet Hollywood ihre waghalsige Kunst auf. Der beste Stunt wird mit einem Oscar ausgezeichnet. Die German Stunt Association ist 2007 von René Ley mitbegründet worden. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Emmys gibt es für Stuntleute schon in den USA. Wissen Sie, warum für eine Oscar-Auszeichnung so lange gekämpft werden musste?
Genau weiß ich es nicht. Es scheint wohl eine politische Entscheidung gewesen zu sein. Kann ich nicht beweisen, aber mir hat ein Kollege mal gesagt, da war aber jemand, der die Oscars mit vergibt und der hatte Probleme mit seiner Frau und einem Stuntman und der wollte das nicht. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ja, sie haben lange gekämpft. Jack Gill war so ein ganz besonderer Stuntkoordinator, den habe ich auch kennengelernt in den USA. Die haben jahrzehntelang gekämpft um die Anerkennung von Stunts für die Oscar-Nominierung. Und jetzt ist es endlich soweit. Das freut mich sehr.
Sie haben ja zum Beispiel mit Lars Eidinger in Berlin zusammengearbeitet. Inwiefern haben Sie ihn unterstützt?
Ja, ich habe mit Lars schon viele Male zusammengearbeitet. Angefangen hat das an der Schaubühne, ich glaube, das war 2008 für Hamlet. Dann ging es weiter mit Richard III. Dann hat er selber mal eine Shakespeare-Inszenierung von Romeo und Julia gemacht. Also ich habe viel mit ihm gearbeitet. Da sind immer Gefechte drin in den Shakespeare-Stücken oder in einigen. Das geht aber auch bis zu Nummern, wo man hängt, wo man sich abseilen muss, wo man unter der Decke hängt. Lars ist da sehr innovativ. Ja, das sind weit über 10 Jahre, sogar bald 20, arbeite ich mit ihm, aber immer nur am Theater.
Sie putzen seit langem die Klinke der Deutschen Filmakademie. Wieso wertet die Stuntleute in Deutschland nicht auf? Was sagt man ihnen? Gibt es da auch jemanden, der ein Problem persönlicher Art hat?
Nein, das glaube ich nicht. Das ist aber wohl eher eine politische Entscheidung. Sie haben uns viele Jahre erzählt, dass es schon zu viele Kategorien gibt, dass sie es nicht ausdehnen wollen, was natürlich so eine Schutzbehauptung ist. Ich vermute aber auch, dass die Deutsche Filmakademie, dass sie sich an den Amerikanern orientiert. Sie haben es vorhin schon erwähnt, wir bekommen einen Emmy und es gibt in Deutschland eine Deutsche Akademie für Fernsehen. Das sind alles professionelle Film- und Fernsehschaffende, die mittlerweile auch über 10 Jahre sich gegründet haben und den Preis vergeben. Ich vermute aber ganz klar, dass wenn jetzt die Amerikaner uns das Stunt Oscar geben, da werden die Deutschen auch nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Ihre Vereinigung hat gut 100 Mitglieder. Wieso werden es immer weniger?
Naja, es gibt da so eine Größe, was ein Land aushält, was eine Industrie aushält. Und das, was wir an Film- und Fernseharbeit machen, da sind wir so mit 100, 120. Vielleicht sind es dann, gibt ja auch immer welche, die sich nicht gerne organisieren lassen. Aber ja, wir kämpfen mittlerweile auch mit einem Mitgliederrückgang. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Leute nicht mehr wollen, sondern sie können sich zum Teil einfach auch nicht mehr leisten, weil unser Produktionsvolumen in den letzten Jahren so stark zurückgenommen wird. Man spricht bis zu 40% von weniger Film und Fernsehen in Deutschland. Und dann wandert die Industrie zum Teil auch ab. Also die gehen mit den Produktionen ins benachbarte Land, weil sie preiswerter produzieren können. Und das führt natürlich dazu, dass eben ein Teil der Kollegen nicht mehr von dem selbstständigen Einkommen, was sie erwirtschaften, leben können. Und dann wenden sie sich ab. Ein anderer Teil der jüngeren Kollegen, die es geschafft haben, sage ich mal, auch durch unsere Gründung des Verbandes, haben wir natürlich mit vielen europäischen Verbänden, sind wir im Benehmen, die arbeiten einfach im Ausland, leider.
Und das heißt, die letzte Novellierung der deutschen Filmförderung hat jetzt finanziell gesehen die Angelegenheit nochmal verschärft?
Naja, gefühlt, ich bin schon 40 Jahre im Business, hört man immer vom Produktionsleiter bei der ersten Besprechung, wir haben kein Geld. Das ist aber so eine Floskel, beziehungsweise etwas, was immer gesagt wird. Aber in den letzten Jahren ist zu spüren, dass die Budgets vielleicht nicht kleiner werden, weil mittlerweile die Kosten für viele Sachen gestiegen sind, was alles dazugekommen ist. Es werden aber immer weniger Stunts und werden immer weniger Aufwand. Man muss sich überlegen, Stunt ist eine sehr teure Angelegenheit. Also wenn man sich einen Stunt im Fernsehen oder im Film anschaut, sind das ja immer nur ganz kurze Sequenzen. Und das kostet, wenn man es auf eine Drehminute runterrechnet, sehr, sehr viel Geld. Und wir sind auch in Deutschland schon immer auch die Meister in der Sache. Wir erzählen es anders. Man kann natürlich jede dramatische Situation auch anders erzählen. Man muss den Stunt nicht zeigen. Man kann ihn erzählen. Bis zu dem Moment, wo er eigentlich stattfinden sollte, lässt man die Schauspieler spielen. Und dann löst man es künstlerisch anders. Das ist alles legitim. Das kann man immer machen. Das macht man im Theater. Das ist völlig in Ordnung. Aber am Ende ist der Stunt das Salz in der Suppe und das fehlt meiner Meinung nach. Das fehlt dann in der Qualität und das nimmt dem Film ein bisschen die Würze. Verstehen Sie mich nicht falsch? Ich bin gar nicht so ein Action-Freund. Also ich gucke mir eher Arthouse-Filme an. Für mich ist eher das Diffizile, was in unserer menschlichen Erzählweise, was Autoren schreiben, das, wo es zu einer dramatischen Handlung kommt, wenn das ein Stunt ist, den gut erzählt, da bin ich ein Freund davon. Und wenn wir es mal runterbrechen, die meisten denken immer Stunts, da müsste irgendwas explodieren oder in die Luft fliegen oder sich ein Auto sich überschlagen. Mitnichten. Der Stunt ist schon, wenn eine Familie über die Straße geht oder ein Kind reißt sich los, rennt los, ein Auto muss einfach bremsen. Das Auto, was auf das Kind zufährt und ausweicht, wenn man es größer macht, stellt sich quer. Das ist schon ein Stunt. Das sind so die ganz kleinen Sachen. Jemand, der die Treppe in seinem Haus runterfällt, von der Leiter fällt. Dinge, die im Leben passieren, die in einer Geschichte erzählt werden sollen, sind ganz, ganz oft Stunts. Ich erlebe das immer wieder, dass ich Filme anschaue und dann kommt eine Liste von Stuntleuten und ich denke, wow, was haben die denn eigentlich alles gemacht? Wo waren die denn alles? Das ist so für mich die beste Geschichte, wenn ich gar nicht erkannt habe, was eigentlich ein Stunt ist. Ne? Sie haben es eingangs erwähnt, wir sind immer im Hintergrund, wir sind nicht vorn.
Die Synchronsprecherinnen und Sprecher, die fürchten ja die künstliche Intelligenz. Fürchten Sie sie auch? Zu allem dazu?
Na, von fürchten kann ich nicht sprechen. In meiner langen Karriere mittlerweile werden immer schon Stunts digital unterstützt. Ist natürlich unter ständigem Wandel. Und jetzt natürlich sehe ich, dass durch die KI eine ganze Menge Dinge entstehen, eine ganze Menge Dinge einfacher gemacht werden können. KI kann aber auch Stunts sicherer machen. Sie haben es vorhin eingangs erwähnt. Unser Job kann auch gefährlich sein. Da denke ich natürlich, dass die KI uns in der einen oder anderen Weise auch unterstützen wird. Wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Wir erleben natürlich auch immer wieder, dass sich das Publikum analoge Sachen wünscht. Das wird sich zeigen, wie sich der Zuschauer, der es am Ende konsumiert, entscheidet. Aber wir haben es auf dem Zettel. Es wird eine ganze Menge ersetzen. Background-Action, wo wir früher 20, 30, 50 Stunt-Leute waren. Wir werden sehen. Angst habe ich aber nicht.
René Ley, der Mitbegründer des Deutschen Verbands der Stuntleute. Ab 2027 wird Hollywood Oscars an die besten Stuntleute vergeben. Herr Ley, vielen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute.
Vielen Dank Ihnen auch.
Das MoMA in New York, die Tate in London, die Biennale in Venedig. Francis Ellis war überall schon zu Gast. Nun stellt der in Mexiko lebende Belgier Videoarbeiten und Bilder in Köln aus. Sabine Oelze über seine 25 Jahre mit Kindern und ihren Spielen.
Ein ukrainischer Junge, circa 10 Jahre alt, steht vor der Kamera. Er imitiert die schrille Melodie einer Luftschutzsirene mit erstaunlicher Perfektion. In einem anderen Video sieht man Jungen, die eine Straßenpatrouille nachspielen. In Tarnkleidung stoppen sie vorbeifahrende Autos. Ihr Spiel? Russische Spione enttarnen. Kinder erfinden Spiele, um mit dem Krieg umzugehen. Die beiden Videos sind die jüngsten Zugänge in Francis Alis Serie.
One of the reasons of the importance of playing is the way in which it allows you to adapt.
Spielen ist eine Möglichkeit, sich an die Realität der Erwachsenen anzupassen. In diesem Fall an den Krieg. Es geht nicht darum, ihn zu verstehen, sondern ihn so in den eigenen Alltag zu integrieren. Viele dieser Spiele sind überlebenswichtig. Sie sind ein Weg, sich das Recht auf Kindheit zurückzuholen.
Wiederholung, Spaß, Empowerment. Spielen ist also mehr als ein Zeitvertreib. Das wird den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung schnell klar. 30 Bildschirme leuchten im abgedunkelten Raum. Auf ihnen sieht und hört man Mädchen und Jungen aus aller Welt. Sie spielen ohne Equipment, ohne Erwachsene und vor allem auch ohne Smartphones. Sie sind nur mit sich selbst beschäftigt. Werfen Steine, hüpfen über Pfützen, rennen um Stühle, imitieren Mücken, lassen Schnecken um die Wette kriechen. Francis Alice ist mit der Kamera ganz nah dabei.
Children take the game seriously and they want you to respect. And if they see that you want.
Das Wichtigste ist, ihnen zu zeigen, dass man ihr Spiel ernst nimmt. Kinder nehmen es sehr ernst und erwarten Respekt. Dann geben sie einem mehr, als man erwartet. Und dann passiert etwas. Man beginnt selbst mitzuspielen. Man folgt ihnen, rennt mit ihnen, wird Teil des Spiels. Unsichtbar sind wir dabei nicht, aber wir tauchen ein. Manchmal unauffällig, manchmal ganz aktiv.
In einem Kabinettraum hängen kleine Bilder, gemalt von Francis Alice. Einige zeigen Szenen aus den Videos, mit feinen Pinselstrichen in zurückhaltenden Farben. Jungen, die in Montreal über Pfützen springen, Kinder, die auf der Straße sitzen und mit Steinen spielen. Es sind Bilder auf den ersten Blick voller Poesie und Schönheit. Doch sie handeln auch von Armut und Krieg. Wie das kleine Gemälde von Frauen, die durch die irakische Wüste fliehen.
The activity of painting is essentially what finances all the other projects. I mean, I don't sell the videos.
Das Malen ist letztlich das, womit ich alle meine Projekte finanziere. Ich verkaufe keine Videos. Ich stelle sie kostenlos ins Netz, damit sie jeder sehen kann. Es gibt keinerlei kommerziellen Aspekt. Und ich liebe das Malen. Es ist eine Art Gegenstück zum Filmen. Ruhigere, meditative Tätigkeit.
Kids take over, Kinder übernehmen. Das ist im Museum Ludwig wörtlich zu verstehen. Denn die zweite Hälfte der Ausstellung stammt nicht von Francis Alice selbst. Dort dürfen Jungen und Mädchen aus Köln ihr Museum selbst gestalten. An den Wänden hängen Selbstporträts, im Ausstellungsraum haben sie Werke aus der Sammlung aufgehängt und Spiele dazu erfunden. Mehr als ein Jahr lang begleitete Rita Kersting, Kuratorin am Museum Ludwig, und ihr Team zwei Schulklassen, eine dritte und eine fünfte Klasse.
Mit Himmel und Hölle, ja, hinkelnd können wir in den zweiten Teil der Ausstellung hüpfen und sehen dann zwei Kunstwerke, haben die Kinder ausgesucht, und sie selber sehen wir eben auch mit kleinen Porträts, die sie gemacht haben nach dem allerersten Kunstwerk, was sie für das Kindermuseum ausgewählt haben, nämlich Gabriele Münter. Gabriele ist Willi, der auch ungefähr ihr Alter hat.
50 Kinderporträts, hier ein Kopf vor knallgelbem Hintergrund. Markant, leuchtend, präsent. Im nächsten Raum hängen und stehen Gemälde von Pablo Picasso, Michel Majerus, Henri Matisse. Über jedem Werk eine Sprechblase. Gedanken, Fragen, Ideen. Daneben Fühl- und Hörstationen.
Das Mädchen, das Henri Matisse gemalt hat, das sieht traurig aus. Die haben gesagt, ja, wahrscheinlich darf die Freundin nicht zum Spielen am Nachmittag kommen. Und das steht eben in dieser Sprechblase. Ich bin traurig, ich muss heute im Zimmer bleiben. Wann bist du traurig?
Alice gibt großzügig und uneitel den Stab weiter an Kinder. Sie sind Künstlerinnen und Kuratorinnen zugleich. Auch Erwachsene können von ihnen lernen. Über Kunst, über das Sehen, über das Spiel.
Kids Take Over von Frances Alice bis zum 3. August im Museum Ludwig in Köln. Was hatte die Woche für die Zeitungsfeuilletons zu bieten? Klaus Bukatzki mit zwei großen Themen in seiner Kulturpresseschau.
Man sollte die Traurigen nicht wie Kranke behandeln, denn am Ende sind sie im Kern gesünder als alle durchschnittlichen Frohnaturen. Das lasen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Traurigkeit hat etwas mit dem Gefühl von Dauer zu tun, erklärte uns Simon Strauß. Mit der Vorstellung davon, was alles anders sein könnte im Leben, in der Welt. Und die Welt sieht im Moment ja wirklich mehr als traurig aus. Bevor wir aber zu Donald Trump kommen, erst einmal zu dem Feuilleton-Aufreger der Woche. Siegfried Unseel, der legendäre Suhrkamp-Verleger, war Mitglied der NSDAP. Ob jemand außer ihm selbst jemals davon wusste, bleibt eine offene Frage. Öffentlich bekannt war es nicht. So die Wochenzeitung Die Zeit, die nun genau das öffentlich machte. Die Entdeckung berührt die Grundfesten, auf denen das Land seit Jahrzehnten intellektuell und moralisch agiert, schrieb Alexander Kammann. Sie ist als solches nur vergleichbar mit dem späten, dabei natürlich anders gelagerten, Waffen-SS-Bekenntnis des Literaturnobelpreisträgers Günter Grass von 2006. Wir können nur hoffen, dass mit dem anders gelagerten auch gemeint ist, dass ja wohl ein beträchtlicher Unterschied zwischen der Nazi- und Mitläuferpartei NSDAP und der mörderischsten Verbrecherorganisation Waffen-SS besteht. Wie ich bei einer wissenschaftlichen Arbeit im Archiv das NSDAP-Dokument des Suhrkamp-Verlegers Siegfried Unseld fand, beschrieb der Historiker Thomas Gruber in der Zeit, als er im Bundesarchiv ein Buch über den Kunsthistoriker und Dokumenta-Mitgründer Werner Haftmann recherchierte und dabei zufällig Siegfried Unselds Karte 391 im Kasten 2382 der NSDAP-Zentralkartei entdeckte. Muss seine Biografie deshalb neu geschrieben werden? Eher nicht, hieß es in der Süddeutschen Zeitung. Bislang kam offenbar keiner auf die Idee, einfach mal in der im Bundesarchiv lagernden NSDAP-Zentralkartei nachzusehen. Auch der Autor dieses Textes nicht, der sich mit Unselds Leben befasst hat, schrieb Willi Winkler. Die Recherche Grubers im Bundesarchiv ergänzt nur die bereits bekannte Biografie. Und wie 8,5 Millionen Deutsche, wie ein Bundeskanzler, zwei Bundespräsidenten, zahlreiche Bundesminister, hunderte Bundestags- und Landtagsabgeordnete, tausende Richter, Lehrer, Journalisten, Finanzbeamte und Polizisten, war er Mitglied der NSDAP. Und wer von denen hat denn gern oder wenigstens ungern über seine NSDAP-Vergangenheit gesprochen? Die Aufnahme erfolgte zum 1. September 1942, also kurz vor seinem 18. Geburtstag am 28. September, heißt es in der Welt am Sonntag. Blickt man auf Unselds Umfeld, erscheint die Mitgliedschaft wenig überraschend, meint Mara Delius. Unselds Vater war schon im März 1933 in die Partei eingetreten und gleichzeitig in die SA. Er war 1938 an den Novemberpogromen in Ulm beteiligt, bei der zwei Synagogen niedergebrannt wurden. Die Mutter Lina war Teil der NS-Frauenschaft. Eine typisch deutsche Familie dieser Zeit. Wäre es nicht eher ungewöhnlich, wäre Siegfried Unsel nicht Parteimitglied geworden? Auf Frage der Frankfurter Allgemeinen antwortete der Philosoph Jürgen Habermas, spielt der Umstand als solcher wirklich eine Rolle für die Beurteilung der Lebensleistung dieses Mannes? Alexander Kammann in der Zeit, sein jahrzehntelanges Engagement mit dem Suhrkamp Verlag für die jüdischen Emigranten, für Fortschritt, Demokratie und Aufklärung nach dem Holocaust beweist dabei selbstredend, dass hier einer seine Lektion gelernt hatte. Und was ist dagegen heute aus der Jugendzeit von Siegfried Unselt wiederzufinden? Im Fall von Trump muss man bestimmte klassische, sehr deutliche Merkmale des Faschismus feststellen, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die Mythologisierung der Vergangenheit, die Naturalisierung von Hierarchien, Opferkulte, unsichere Männlichkeit, Sozialdarwinismus, sagt im Interview die Osteuropa-Historikerin Marcy Shaw. Sie wird gemeinsam mit ihrem Mann, dem Historiker Timothy Snyder, die USA verlassen und nach Kanada gehen. Die Europäer müssen verstehen, das ist das Ende der Affäre. Amerika geht unter. Lasst euch nicht von uns mit in den Abgrund ziehen. Ihr müsst euch mobilisieren. Das Schicksal der Welt, ganz buchstäblich, hängt davon ab. Und bei seiner Politik wird der US-Präsident besonders von Menschen unterstützt, die sich Christen nennen. Grundsätzlich hatten und haben Traditionalisten zuweilen auch einen Zug zum Nationalismus, erklärte Kardinal Reinhard Marx, sind demokratieskeptisch und dem autoritären Denken zugeneigt. Besonders scheint das nun für manche amerikanische Republikaner zu gelten, die sich auf den Katholizismus berufen, so der Erzbischof von München und Freising im Interview mit der Zeit. Aber die Kirche hat sich mittlerweile in der katholischen Soziallehre klar zu Demokratie und Menschenrechten, Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Justiz und der Medien bekannt, deren Umsetzung sie weltweit einfordert. Auch Simon Strauß ermunterte uns in der Frankfurter Allgemeinen, man kann auch traurig lachen.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Bukatzky in Fazit mit Gabi Wodke. Gute Nacht.